ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Berlin hat Erfahrung mit dem islamistischen Terror machen müssen, mit dem Anschlag auf den Breitscheidplatz. Wir schauen deshalb gleich als erstes, welche Reaktionen es in Berlin auf das Messerattentat von Solingen gibt. Mein Name ist Jessica Wiener, ich grüße Sie. 3 Menschen sind in Solingen getötet worden, mutmaßlich von einem 26-jährigen Mann aus Syrien, der eigentlich nicht mehr in Deutschland hätte sein dürfen, abgeschoben hätte sein müssen, aber untergetaucht war und am Ende in einem Flüchtlingsheim in Solingen gelandet war. Wie wird über die Konsequenzen in Berlin diskutiert? Unsere Landesreporterin Leonie Schwarzer berichtet.
Der Anschlag in Solingen erschüttere ihn zutiefst, sagte Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner heute. Gleichzeitig reiche die Betroffenheitsrhetorik nicht aus. Der CDU-Politiker fordert Konsequenzen.
Ich denke da zum Beispiel an eine Verschärfung des Waffenrechts. Ich denke an stärkere Kontrollen, gerade was das Mittragen von Messern angeht. Die Menschen in Deutschland haben mittlerweile Angst. Und wir als Politik sind aufgefordert, ihnen diese Angst zu nehmen, für Sicherheit zu sorgen.
Doch wie das geht, da unterscheiden sich die Meinungen. Innensenatorin Iris Spranger und Kai Wegner wollen durch Waffenverbotszonen für mehr Sicherheit sorgen. In sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten dürfte die Polizei dann ohne Anlass kontrollieren, ob jemand ein Messer dabei hat. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Bettina Jarasch, hält davon nicht so viel.
Messerverbotszonen würden einen Terroristen, einen Extremisten niemals davon abhalten, seine Tat auszuführen. Sie binden aber extrem viele Ressourcen der Polizei, die jetzt schon Tausende von Überstunden schreibt. Deswegen wirksam geltendes Recht umsetzen, statt immer wieder neue Pseudolösungen zu erfinden.
Gewalttäter könnten schließlich schon jetzt abgeschoben werden. Auch die AfD ist gegen die Messerverbotszonen. Fraktionsvorsitzende Christine Brinker bezeichnet sie als Scheindebatte.
Wir wollen natürlich, dass wir die Grenzen schließen, dass kriminelle Ausländer, die sich auch an Regeln und Gesetze nicht halten, entsprechend abgeschoben werden. Dass wir hier in Berlin zum Beispiel auch wieder ein Abschiebegefängnis haben. Das hat ja die rot-rot-grüne Koalition vor Jahren geschlossen, abgeschafft.
Linken Politiker Tobias Schulze hält dagegen. Es brauche gezielte Ermittlungen. Grundsätzlich mehr Abschiebungen würden nicht weiterhelfen.
Bei Abschiebungen werden häufig die erwischt, die gut integriert sind, die werden an ihrem Arbeitsplatz oder an ihrem Ausbildungsplatz gefunden. Und insofern halte ich sozusagen das Mittel der pauschalen Abschiebung nicht für das Mittel zur Terrorismusprävention, sondern da brauchen wir tatsächlich eine gezielte Ermittlungsarbeit im islamistischen Bereich.
Zudem brauche es mehr Präventionsarbeit. Die Radikalisierung junger Männer müsse verhindert werden.
Informationen von Leonie Schwarzer waren das. Knapp 50.000 syrische Staatsbürger leben in der Hauptstadt. Wie blicken Sie auf den Anschlag und die Abschiebedebatte? Unser Reporter Markus Laton hat mit einem Deutsch-Syrer und einer Frau vom Berliner Flüchtlingsrat gesprochen.
Zu einiger Bekanntheit schaffte es Anas Modamani, als er sich nach der Flucht aus Syrien und seiner Ankunft in Deutschland 2015 mit Angela Merkel selbst fotografierte. Ein Selfie, das um die Welt ging. Mittlerweile ist er deutscher Staatsbürger, schloss ein Studium ab und arbeitet in der Medienproduktion. Der Anschlag des syrischen Asylbewerbers in Solingen macht ihn betroffen und wütend.
Also mir geht es richtig schlecht und die ganzen syrischen Menschen auch. Ich habe ganz viele Kommentare gelesen, mich mit dem Thema beschäftigt, was ihr getan habt. Menschen umgebracht in Solingen, das verstehe ich gar nicht, weil es ist einfach furchtbar, dass es solche Menschen gibt. Aber wie das nicht verhandelt ist, sie hat eine Abschiebung schon vorher bekommen, dass es eher nicht abgeschoben ist, verstehe ich immer noch nicht. Also die Landleute, die sind ganz viele gute Menschen, die wollen hier sich integrieren, arbeiten. Aber was ihr getan habt, jetzt genau das Gegenteil, hat das ganze Bild noch schlimmer gemacht.
Anas Modamani meint, die deutschen Behörden müssten Terroristen und Kriminelle stärker überwachen und so schnell wie möglich abschieben. Gleichzeitig sorgt er sich um die Stimmung im Land. Und dass Menschen aus Syrien von der Mehrheitsbevölkerung zunehmende Ablehnung erfahren.
Irgendwann kippt die Stimmung um. Also ich lese und ich habe ständig Angst. Ich habe zwar einen deutschen Pass, aber das macht mir Angst, was jetzt hier herum diskutiert wird.
Diskutiert wurde schon vor dem Anschlag, mehr Menschen sollen nach Syrien und Afghanistan abgeschoben werden. Trotz der verheerenden Sicherheitslage in diesen Ländern. Unter anderem Bundeskanzler Scholz hatte dies angekündigt. Emily Barnickel vom Flüchtlingsrat Berlin hat über das Wochenende die Debatten innerhalb der syrischen Community verfolgt.
Was wir gemerkt haben, ist, dass sofort syrische Organisationen, syrische Einzelpersonen sich auf Social Media geäußert haben und immer wieder auch darauf hingewiesen haben, dass bitte beachtet werden soll, dass das sozusagen gar nichts mit Islam und auch gar nichts mit der Staatsangehörigkeit zu tun hat, dass hier so viel friedliches und gutes Zusammenleben existiert und sie darum auch gebeten haben, dass nicht vom Einzelfall auf eine Gruppe jetzt geschlossen wird.
Emily Barnickel und Anas Modamani betonen beide, man dürfe niemals von Einzelfällen auf eine ganze Gruppe schließen. Mittlerweile wohnen mehr als 970.000 syrische Staatsbürger in Deutschland. Islamistische Attentäter unter ihnen seien nur eine verschwindend kleine Minderheit.
Syrer und Flüchtlingshelfer in Berlin und ihre Reaktionen auf den Anschlag in Syrien. Der Beitrag war von Markus Laton.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Kleiner Frieda ist der Name, den der Wohlfahrtsverband Volkssolidarität dem Tiny House gegeben hat. Das Holzhäuschen steht in Friedrichshain in der Palisadenstraße. Es ist ein Ort, an dem sich Menschen aus der Nachbarschaft treffen können. Denn obwohl es hier zahlreiche Wohnungen gibt, fühlen sich viele der Bewohnerinnen und Bewohner einsam. Mai Miklisch von der Volkssolidarität organisiert zweimal die Woche mit viel Herzlichkeit ein Kiezcafé rund um den kleinen Frieda.
Wir sind hier mitten im Kiez draußen und man braucht eigentlich keine Hürde. Man muss nicht in einen Raum reingehen, man muss nirgendwo klingeln, man kann sich einfach dazu setzen und Hallo sagen.
Kurz nach 14 Uhr. Die ersten Gäste sind eingetrudelt. Heute gibt es selbstgemachten Kuchen von den Anwohnenden.
Möchtest du Kaffee oder Kuchen?
Kein Kuchen, lieber einen Kaffee denn bitte.
Mit Eiswürfeln?
Nee.
Viele Stammgäste gibt es inzwischen im Kiezcafé.
Dass man hier einfach so kurz, einfach so zwanglos herkommen kann, ohne dass man sich vorher anmelden muss. Einfach, man geht einfach vorbei und dann trifft man hier immer wieder neue Leute.
Alle, die diesen Ort noch nicht kennen, werden von Mai Miklisch freundlich eingeladen.
Die meisten laufen erstmal schüchtern vorbei und gucken, was ist das denn hier?
Wenn Mai sie dann anspricht, nehmen viele das Angebot an und kommen auch immer wieder. Und das nicht ohne Grund.
Ich finde das total wertvoll, weil wir einfach sehen, dass hier so viele Menschen ganz alleine sind. Deren Männer oder Frauen sind gestorben und sie wissen gar nicht, wie sie ihren Alltag so gestalten können.
Das Tiny House, um das die Männer und Frauen draußen auf Bierbänken und Stühlen sitzen, war ursprünglich nur als Ersatz gedacht für den festen Standort, der gerade umgebaut wird. Inzwischen ist das kleine Holzhäuschen aber eine beliebte Institution im Kiez. Ein Reparaturservice gehört auch zum Angebot rund um den kleinen Frieda. Rentner Uwe Stefan aus der Nachbarschaft bietet seine ehrenamtliche Hilfe hier an. Heute macht ihm ein Rollator zu schaffen.
Eine sinnvolle Beschäftigung, wo man auch was wiederkriegt, ne?
Dankeschön, Lächeln von mir nachher.
Ja.
Selbstverständlich.
Ja.
Alles findet unter freiem Himmel statt. Alle helfen mit. Die Idee, dass sich die Menschen im Kiez selbst vernetzen und aktiv werden, geht hier auf. Auch wenn es mal Probleme gibt.
Zum Beispiel wurde das Tiny House einmal beschmiert, dann haben wir es nochmal neu gestrichen. Aber zum Glück haben Nachbarinnen von oben gleich geguckt und haben uns Bescheid gesagt.
Es ist ihr Ort geworden. Ein Ort für die Menschen rund um die Friedrichshainer Palisadenstraße. Ein Ort, an dem Nachbarschaft gelebt wird. Das Café lädt immer mittwochs und Samstag ein, von 14 bis 16 Uhr.
Man kann es nicht oft genug sagen. Am 22. September ist Landtagswahl in Brandenburg in jetzt knapp 4 Wochen. Wer noch im Überlegen ist und wissen will, welche Partei mit ihrem Wahlprogramm am besten zu einem passt, kann ab sofort den Wahl-O-Mat benutzen. Die Landeszentrale für politische Bildung hat ihn freigeschaltet. Und unser Reporter Thorsten Südow hat mit denen gesprochen, die die Wahlmaschine gefüttert haben.
Etwa 40 junge Leute aus allen Regionen Brandenburgs haben freiwillig und ehrenamtlich tagelang den Wahl-O-Mat für die Brandenburger Landtagswahl zusammengestellt. Mit dabei Gymnasiastin Emma aus Treuenbrietzen und Forststudent Leo.
Junge Menschen müssen sich ja irgendwie im politischen Geschehen mit einbringen können. Ich persönlich fühle mich oft nicht gesehen und das ist jetzt hier so ein Weg, wo man direkt mitmachen kann.
Ich finde das eine gute Möglichkeit, auch gerade als junger Mensch, sich zu engagieren und da ein Teil davon zu sein, sowas mitzukreieren und anderen Leuten damit zu helfen, ihre Wahlentscheidungen zu festigen und ja, sich selbst klarer darüber zu werden, was wähle ich überhaupt und wen vor allem.
Zustimmen oder nicht zustimmen. Vor dieser Entscheidung stehen Wahl-O-Mat-Nutzerinnen und Nutzer unter anderem bei Aussagen wie: Der Ausbau der Windkraft in Brandenburg soll gestoppt werden oder Brandenburg soll sich dafür einsetzen, dass Deutschland weiter Waffen an die Ukraine liefert. An zwei Wahl-O-Mat-Fragen hat auch Maybrit, Schülerin aus Bad Belzig, mitgearbeitet.
Die Frage mit Schwedt war uns wichtig, da es auch eine regionale Frage ist, ob Schwedt später Wasserkraftstoff mehr fördern sollte und zum Beispiel auch, ob mehr Verträge in öffentlicher Hand mit Tariflöhnen bezahlt werden sollten.
Hoffentlich nutzen möglichst viele Leute in Brandenburg den Wahl-O-Mat als Orientierung für ihre ganz persönliche Entscheidung, sagt Elias Gühne aus Hohenneuendorf nach Wochen engagierter Arbeit an dem Projekt.
Weil der Wahl-O-Mat super präzise Antworten gibt, das ist eine super einfache, niedrigschwellige Möglichkeit zu sehen, okay, wie stehe ich zu der Politik?
Vor der Brandenburger Landtagswahl vor 5 Jahren ist das Angebot etwa 315.000 Mal genutzt worden.
Der Wahl-O-Mat beruht auf den Wahlprogrammen der Parteien. Wir prüfen, wie realistisch einzelne Forderungen und Versprechen der Parteien sind. Was wäre zum Beispiel, wenn der Mindestlohn für öffentliche Aufträge, der sogenannte Vergabemindestlohn, von jetzt 13 auf 15 Euro erhöht wird? Das ist ein Vorschlag der SPD. Unsere Landesreporterin Sabine Lüpprig hat den unter die Lupe genommen.
SPD-Spitzenkandidat und Ministerpräsident Woidke hält das für finanzierbar.
Das wird nicht billiger, aber es wird auch nicht so massiv den Landeshaushalt beeinträchtigen, dass er dann in Schieflage kommt.
Wichtig sei vielmehr dafür zu sorgen, so Woidke, dass die Menschen von ihrer Arbeit gut leben könnten, mehr Steuereinnahmen in den Landeshaushalt gespült würden. Angesichts von Arbeitskräftemangel in vielen Bereichen sei ein höherer Vergabemindestlohn unumgehbar.
Alles hängt hier mit allem zusammen.
Wirtschaftswissenschaftler Jan Schnellenbach von der BTU Cottbus-Senftenberg sieht bei einer solchen Maßnahme kleine Unternehmen deutlich im Nachteil.
Weil es eben tatsächlich so ist, wenn man sich die Daten anschaut, dass die größeren Unternehmen eben auch höhere Löhne zahlen können. Die können sich doch auch leisten, über längere Durststrecken beispielsweise dann mal höhere Löhne zu zahlen. Das können kleinere Unternehmen eben nicht so sehr machen. Und da besteht schon die Gefahr, dass bei einem starken Anstieg dieses Vergabemindestlohns dann einige kleinere Unternehmen dann hinten runterfallen.
Einen Stundenlohn von 13,50 Euro bezahlt die Potsdamer Gebäudereinigung 2M momentan ungelernten Reinigungskräften, unabhängig davon, ob sie in öffentlichen oder privaten Gebäuden putzen. Es ist der Tariflohn für die Branche, der über dem Vergabemindestlohn für öffentliche Aufträge von 13 Euro liegt. Oliver Majowski, Geschäftsführer der Reinigungsfirma 2M, wiederum geht davon aus, dass Kommunen bei höherem Mindestvergabelohn den Auftragsumfang deutlich reduzieren müssten.
Also momentan wird ja in den meisten Kommunen 5-mal die Woche Schulen und Kitas gereinigt. Wenn natürlich jetzt das Reinigungsentgelt massivst ansteigt, die Kassen sind leer in den Kommunen, wird dann eher an der Reinigung gespart, wodurch natürlich unsere Kinder gar nicht mehr so eine saubere Atmosphäre haben, wie sie jetzt in den Schulen und Kitas vorfinden.
Für ihn als Unternehmer ändere sich auch bei einem Mindestvergabelohn von 15 Euro nicht viel, sagt Majowski. Doch wenn insgesamt weniger Aufträge reinkämen, hätten die Mitarbeitenden letztlich keinen Cent mehr in der Tasche.
Was wäre, wenn wahr würde, was in den Wahlprogrammen der Parteien in Brandenburg steht? Morgen geht es an dieser Stelle darum, was die CDU für den Bürokratieabbau vorschlägt. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.